Willkommen zum Tamawong-Podcast. Wir sind Andreas Kühne
und Felix Fechner.
Wir leiten die Tamawong-Schulen in Neustrelitz seit 1990
und in Rostock seit 2011. In unseren Schulen beschäftigen wir uns mit klassischem Kung-Fu als gesunde Lebensweise in der heutigen Zeit.
Dazu gehören chinesische Medizin, Selbstverteidigung, Qigong, Ernährungslehre, Heilkräuter, Meditation und Tuina.
In diesem Podcast möchten wir unsere Konzepte und Erfahrungen mit euch teilen
und euch hoffentlich inspirieren. Hallo zu unserer neuesten Podcast-Folge und auch auf Anfrage und Interessen von unseren Zuhörern haben wir heute ein Thema, was auch so ein bisschen in den momentanen Zeitgeist passt, weil es gibt ja ein gerade aktuelles so Interesse an Selbstverteidigungskursen wieder und an Selbstverteidigung generell. Und Felix, du fängst ja auch demnächst einen Selbstverteidigungskurs im März.
Im März, genau. Am 8. machen wir einen. Das ist zwar jetzt nur einer im Jahr, den wir wirklich komplett öffnen, aber daneben gibt es eben wirklich viele, viele private Anfragen von Jugendweiheorganisationen oder vom DRK oder von irgendwelchen Einrichtungen, die gerne ihre Mitarbeiter schulen wollen, weil es eben gerade im sozialen, zwischenmenschlichen Bereich wohl gerade genau das, was du sagst, dieses Interesse und Bedürfnis gibt, da mehr Sicherheit irgendwie reinzubekommen.
Und da kann man natürlich jetzt gucken, was es alles so an Angeboten gibt. Und wenn man das Internet aufmacht oder YouTube, da findet man natürlich unendlich viele Stile und Systeme, und es scheint immer so, ne, das eine ist dann immer besser als das andere und man muss das richtige System lernen, damit man dann das Effizientere hat und das, was auch funktioniert und was funktioniert nicht und sowas alles. Deswegen haben wir uns heute gedacht, wir gucken uns da einmal an, das heute, und reden mal ein bisschen darüber und schauen mal, also ja, also was ist eigentlich so der Nutzen einer Selbstverteidigungsausbildung oder von Selbstverteidigungstraining? Was gibt es da für Möglichkeiten und Grenzen? Was kann man davon erwarten? Worauf muss man achten? Worauf kommt es an im Alltag eigentlich? Das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute besprechen wollen.
Genau, das ist ja auch das Ziel. Ne? Man möchte im Alltag ein Gefühl von Sicherheit irgendwie haben durch so ein Training. Und ich glaube, jedem ist klar, wenn man jetzt so einen Eintageskurs macht, der irgendwie zwischen 4 und 8 Stunden geht oder so, dass man dann nicht per se fertig ist. Das heißt, es braucht dann darüber ein weiterführendes Training. Aber wie genau das aussehen kann, worauf man da achten sollte, wo man auch den Trainer, egal wo man das trainiert, auch mal einfach fragen kann, da würden wir einfach mal unsere Perspektive heute darlegen.
Und einsteigen können wir vielleicht mit dem Gedanken, du hast eigentlich schon gerade gesagt, man kann ja mit einem Tag Training das nicht so machen, aber kann man es dann mit 5 Tagen und mit 10 Tagen und mit 12 Tagen? Also das Problem ist ja wieder, was ist eigentlich das Ziel, ne? Und man muss halt da klar sich überlegen, was man eigentlich erwarten kann von sowas. Und wenn man jetzt, man kann halt nicht der Beste sein. Man kann ja nicht trainieren und denken, wenn ich jetzt so gut trainiere, dass ich alle potenziellen Angreifer, das ist eine unmögliche Einstellung, ne? Es geht ja dann schon los, wenn es keine waffenlose Selbstverteidigung mehr ist oder kein waffenloser Kampf mehr ist, wenn einer ein Messer hat oder einer nicht. Oder das kann man ja dann hochrüsten bis zum geht nicht mehr. Also man kann nicht trainieren mit dem Ziel zu denken, damit kann ich jetzt alles schaffen oder damit bin ich der größte Kämpfer. Das funktioniert an sich erstmal nicht. So, und wenn wir jetzt sagen, aber warum soll ich überhaupt üben, wenn ich nicht der Beste sein kann? Also wenn es keine Garantie gibt, dass ich dann, was macht es dann für einen Sinn? Und da wollten wir reingucken und da würde ich mal vielleicht so als ersten Punkt sagen, es geht, wenn man jetzt also übt und wir sagen, es geht nicht darum, dass ich jetzt alle besiegen kann, würden wir auch aus unserer Kung-Fu-Philosophie heraus ja immer sagen, dass es am Ende ja auch nicht darum geht, dass man siegt, sondern am Ende geht es darum, dass man ja durch seine eigene Haltung, durch seine eigene Ausstrahlung immer was mitbringt in einen Konflikt und dass es eine Frage ist, was verstehe ich als Konfliktlösung? Und wenn unsere große Philosophie ist ja immer, dass wir sagen, dass man auf einer Augenhöhe ist mit der Umwelt und sozusagen eine Konfliktlösung beide Parteien oder beide Seiten weiterbringen muss irgendwie. Und das kann man natürlich erst ganz praktisch darüber diskutieren, wenn mich einer von denen anspringt und mir ein Messer an der Kehle hält, dann muss man ja auch manchmal einfach reagieren auf Sachen. Aber trotzdem hat es einen Einfluss darauf, wie meine Einstellung ist, wie meine Ausstrahlung ist. Das hat immer einen Einfluss auf alle Situationen.
Und wie kommt es auch zu dieser Situation? Das sind sehr subtile, kleine Sachen, wo man denkt, ja gut, das kann passieren, kann nicht. Natürlich, es hat aber auf jeden Fall einen Einfluss. Und natürlich kann es trotzdem, egal was man trainiert, trotzdem kann es nachher dazu kommen, dass dann, ja, Messer an der Kehle klingt natürlich gleich so sehr, sehr groß, ne? Aber dass ich dann irgendwie Ziel von irgendwelchen Übergriffen auf jeden Fall bin.
Du hast es eigentlich gerade schon gesagt, ne? Man hat immer einen Einfluss, ne? Auch wie du sagst vorhin, dass man in die Situation kommt. Ne? Natürlich kann man jetzt sowas auch nicht ausschließen, aber generell ist immer ein Einfluss da. So wie ich mich bewege, wo ich hingehe, warum ich wann wohin gehe, mit wem ich mich umgebe. Also ich habe immer, ein Aspekt ist immer in mir auch, was ich mitbringe, ob eine Situation entsteht oder nicht entsteht. Es ist nicht der totale Zufall oder so. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein, ne, auch wenn es sich jetzt nicht auch wieder keine hundertprozentige Sicherheit erzeugt, ist es aber ein wichtiger Bedingungsaspekt, an dem man was machen kann.
Was ich auch häufig habe, ist so dieses, dieses Verhältnis zwischen Verantwortung und Schuld. So, da, wir sagen ja gerade, also wir plädieren ja gerade dafür, dass jeder immer auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung hat, indem er auch sieht, seinen Anteil darin sieht, wie eine Situation entsteht. Das wollen wir aber an der Stelle jetzt nicht so grob final ausdiskutieren, aber vielleicht an der Stelle noch kurz gesagt, wenn sowas passiert, geht es nicht darum, die Schuldfrage zu sich zu ziehen, was ja auch einige irgendwie mal machen oder so. Darum geht es nicht, aber es geht daneben, neben der Schuldfrage auch immer um, wie glaube ich, dass Situationen entstehen. Und wenn wir sagen, eine Situation entsteht eben immer auch dadurch, was ich in den Alltag, in das Leben so mit reinbringe, durch meine Wahrnehmung, Aufmerksamkeit etc., dann werden bestimmte Situationen eher entstehen und andere eher nicht entstehen. Das schließt nichts aus, aber es beeinflusst es trotzdem.
Und diese, man kann auch Verantwortung sagen, ne? So, welche Verantwortung habe ich und wie schule ich die und wie entwickle ich die und was ich dann eben reinbringe. Und du hast eben gerade gesagt, das schließt nichts aus, ist auch kein 100%, aber es hat eben einen Einfluss. Mhm. Das ist auch die Seite, an der man was machen kann. Und das an sich ist dann schon lohnend, ne? Dass man sagt, dass das, was ich machen kann, da wo ich einen Einfluss sozusagen verbessern kann, könnte ich es auch tun. Das ist also nicht umsonst sozusagen.
Richtig.
Und wenn ich jetzt also sage, na, was passiert denn dann da? Also was sind denn so die direkten Effekte, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Selbstverteidigungstraining machen würde? Ne? Dann habe ich mal so, also zum Beispiel würde ich ja erstmal, ich würde natürlich erstmal lernen, mich selber besser wahrzunehmen. Ne? Das ist ein ganz praktischer Aspekt erstmal. Und wir haben ja in solcher Situation, wir haben es ja schon so ein bisschen umrissen, wir haben halt immer die Seite der Fähigkeit der Selbsteinschätzung, der Selbstwahrnehmung, des Verständnisses, wie ich wirke. Dann ist die andere Seite, die Wahrnehmung des Außen, also diese Nicht-Ich-Wahrnehmung. Wie nehme ich Umgebung wahr? Wie nehme ich andere Menschen da? Wie interpretiere ich auch sowas? Ja, wie empfinde ich das? Was mache ich damit? Empfinde ich das als Bedrohung oder nicht? Und dann das Dritte, was sich dann daraus ergibt, ist die Beziehungsdynamik dazwischen. Das sind so die drei großen Punkte erstmal, um die es geht.
Ich kann das immer kurz praktisch einfach mal so veranschaulichen, wie so ein Training aussehen kann. Es geht also darum, dass ich mich, wie ich stehe und wie ich wahrnehme, meine Umgebung, richtig erkenne und einsetze und das auch nicht überbewerte, aber auch nicht unterschätze. Dann natürlich die Distanz, wenn jemand auf mich zukommt, wie stehe ich und was passiert, wenn dann dieser Kontakt eben zustande kommt. Also das ist das, was eigentlich in jedem Selbstverteidigungstraining mehr oder weniger ausführlich eben abgehandelt wird. Weil wenn ich, je früher ich etwas mitbekomme, desto früher kann ich reagieren. Das heißt, Aufmerksamkeit ist an der Stelle. Und da hast du gesagt, wie nehme ich mich und meine Umgebung einfach dann wahr? Und dann kommen eben alle anderen Folgetechniken bis hin natürlich irgendwann auch zu Griffen und Hebeln. Aber es geht eben schon viel früher los mit der Selbsteinschätzung auch.
Da gibt es auch ganz viele Faktoren dabei, ne? Dann, also mit dem, was wir gesagt haben, dann gibt es eben Aspekte, dass ich auch spüre, durch ein Training lerne ich auch zu merken, was habe ich eigentlich für Grenzen eigentlich in meiner, zum Beispiel in meiner Beweglichkeit. Also was tut denn auch weh oder was tut nicht weh? Also du hast gerade das Wort Hebel zum Beispiel gesagt, ne? Das ist, ich finde es sehr wichtig, auch die Grenzen der eigenen Bewegungsfähigkeit zu wissen, zu spüren. Und dann kann ich sie auch wieder verantworten und auch entsprechend mich verhalten. Und ich denke doch, wenn ich das gar nicht weiß oder gar nicht Erfahrung habe, wenn mir einer die Hand biegt oder so, wie weit das geht, bevor ich mich bewegen muss. Also solche Sachen, also Grenzen meiner eigenen Beweglichkeit und aber auch Möglichkeiten. Also was ist auch möglich tatsächlich, ne? Und wenn ich das nicht trainiere, halte ich vielleicht auch meine Möglichkeiten für geringer. auch selbst zum einfachen Weglaufen, meine ich jetzt mal, ne? Mhm. Also alleine schon die Fitness zu haben, überhaupt das dynamisch machen zu können oder die geistige Fähigkeit zu haben, auszuatmen in so einer angespannten Situation und dann doch noch eine Bewegung zu erzeugen und nicht einzufrieren. Das sind so ganz grundsätzliche, einfache Sachen, die ich lernen kann in solchem Training, was mich auf ganz verschiedenen Bereichen positiv beeinflussen kann in meinem Leben. Und nicht nur in so einer, sagen wir mal, so einer Kampfkonfliktsituation, sondern auch in einer verbalen Konfliktsituation, die ich gar nicht mit Selbstverständlichkeit assoziieren würde.
Und dazu kommt ja auch noch dieses proaktive Verhalten, was ja essentiell ist für solche Situationen. Das heißt, bin ich in der Lage, also du hast gesagt, Beweglichkeit, natürlich kommt auch aber Stärke, aber auch denn die Initiative. Also all diese Sachen, wenn man sich diese Worte anguckt, da könnte man denken, okay, das trifft auf Selbstverteidigung zu, aber eben, wie du auch sagst, eben auf ganz verschiedene andere Bereiche im Alltag. Und da ist natürlich auf Dauer dann auch das Potenzial, wo man weiterhin genau sowas üben kann. Also ich muss ja nicht jeden Tag Schläge und Hebel und Tritte üben. Also kann ich schon machen, werde entsprechend da auch meine Fortschritte haben, aber die grundlegenden Fähigkeiten, um Konfliktsituationen zu meistern, die kann ich auch eben an anderen Randgruppen, nenne ich es mal kurz, verfeinern.
Und wenn wir jetzt gesagt haben, Möglichkeiten und Grenzen, dann ist es ja trotzdem so, dass ich ja durch ein Training nicht nur meine jetzt vorhandenen Möglichkeiten und Grenzen erstmal wahrnehme und auskundschafte, sondern ich kann diese dann ja auch noch verändern und entwickeln. Das ist ja der nächste Schritt, dass ich dann auch lerne, okay, ich merke gerade, dass ich ganz schön wackelig auf einem Bein bin, dann kann ich aber das zum Beispiel verbessern, kann stabil auf einem Bein stehen. Oder ich merke vielleicht, oh mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie eine Handbewegung mache, da und da, dann ist mein Handgelenk gar nicht so stabil und das könnte ich aber dann trainieren. Das heißt, ich kann meine Bewegungs- und Verhaltensmöglichkeiten kann ich entwickeln, ich kann was erlernen und kann das festigen und kann es versuchen, an Situationen anzupassen, sozusagen. Das ist der nächste Schritt dann, ne? Mhm.
Wenn wir über die in unseren Kursen, ich kann es ja schon mal andeuten, man kann das nicht oft genug hören und auch nicht selbst oft genug durchdenken. Wir sprechen von den drei Phasen in der Selbstverteidigung. Und da gibt es eben die letzte Phase, ist eben die akute Phase. Ne? Da kommt es zu diesem direkten Austausch von Körperlichkeiten, von verbalen Ausdrücken, keine Ahnung. Also wo ich persönlich sagen würde, das ist ein Übergriff. Und davor kommen eben die Phasen aktiv und passiv. Und die sind natürlich nicht isoliert voneinander, sondern die bedingen einander. Wir sagen ganz plump einfach so, dass es wirklich sofort verständlich ist, dass die passive Ebene ist die, wie sieht mein gewohnheitsmäßiges Alltagsleben, Erleben aus. Ne, also laufe ich immer mit Kopfhörern rum, dann beschränkt mich das ein, gibt mir auf der anderen Seite natürlich was, aber schränkt mich in meiner Wahrnehmung nach außen ein, etc. Dann kommt die aktive Phase, die natürlich beinhaltet, okay, ich kann noch aktiv die Situation verändern, indem ich etwas wahrnehme, kann ich die Straßenseite ändern, kann irgendwie, beim Wetter ist es ja genauso, wenn ich aktiv wahrnehme, dass es kalt ist, mache ich die Jacke zu, aktiv verändere ich da was. Und bis hin zu, okay, da kommt jetzt ein Grenzüberschritt zustande, dann bin ich in so einer akuten Phase. Und je mehr ich dann jetzt diese aktive und die akute Phase trainiere und auch verbessere, wie du sagst, dann verändert das natürlich nicht nur diese beiden Phasen, sondern auch diese passive Ebene. Das heißt, mein komplettes Alltagserleben ändert sich, wenn ich eben dieses ganzheitliche Potenzial von Selbstverteidigung sehe. Und das wiederum soll dann nicht bedeuten, ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg, aber du hast es mir vorhin auch schon gesagt, es geht ja nicht darum, immer nur der Beste und der Härteste zu sein und bereit zu sein, alles mit dem Kampf zu lösen, weil ich nur für den Kampf trainiere. Nee, es geht ja darum, dass ich irgendwie eine richtig gute Lebensqualität habe. Das heißt, mein Alltagsempfinden profitiert oder kann eben auch sehr stark durch Selbstverteidigungstraining profitieren, wenn ich es mit der richtigen Einstellung sehe.
Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt von vorhin, ne? Hast ihn jetzt ja schon nochmal zurückgeholt. Das ist eben, ich trainiere ja nicht einfach so für mich. Ich trainiere nicht einfach so wie so eine kleine Maschine, die jetzt trainiert, ganz nur harte Schläge zu machen oder irgendwelche Abwehren zu machen. Sondern am Ende trainiere ich ja immer in Beziehung mit was. Und deswegen kann ich auch nicht alleine trainieren, so nur für mich im Kämmerlein oder so. Ich brauche auch eben die anderen. Wir haben vorher kurz drüber gesprochen, dass man ja durch so ein Training, ich habe es vorhin gesagt mit dem Wort, dass ich so meine Grenzmöglichkeiten spüre, aber ich merke ja auch, was zum Beispiel Auswirkungen hat, wenn ich zum Beispiel jemanden schlage oder jemand schlägt mich, dass ich also auch viel besser einschätzen kann, was manchmal auch durch Filme teilweise völlig verzerrt ist, wo sich Leute stundenlang was, ne, sich in die Gesicht boxen und haben aber keine komische Stelle oder nichts, wo auch sozusagen Auswirkungen von Gewalt teilweise fehleingeschätzt wird dadurch. Und wenn ich jetzt so ein bisschen Sparring mache, also so Zweikampf auch übe, dann trainiere ich ja nicht nur Techniken oder Fähigkeiten, sondern meine Einschätzung zu Gewalt und Auswirkungen werden völlig realistischer. Mhm. Und das ist auch wichtig. Und dadurch entsteht auch wieder eine andere Bewusstheit mit sowas und dadurch auch eine andere Achtung wieder vor Dingen. Und eine, also diese Beziehungsfähigkeit, die dann dadurch entsteht, indem ich dann übe, die ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Teil, der dann letztendlich dazu führen sollte, dass ich gar nicht so interessiert daran bin, jetzt unbedingt durch einen Kampf eine Situation zu klären, sondern dass ich eben viel mehr sozusagen die meine Dynamik und meine Ausstrahlungsfähigkeit benutze, um eine gute Kommunikation zu erzeugen, damit es eben nicht zu so einer Eskalation kommt. Also die Frage ist ja immer, eskaliere ich eine Situation oder schaffe ich sie zu deeskalieren? Mhm. Aber zur Deeskalation muss meine Position auch einigermaßen stabil oder sicher sein, ne?
Es ist ja, was ganz häufig oder was ich auch häufig gehört habe, ist so dieses Echsenhirn, Eidechsengehirn oder so, wo dann diese drei Grundmodi da sind. Es gibt den Kampfmodus, es gibt den Fluchtmodus, es gibt den Erstarren-Modus. Und jeder von uns, jeder Soldat, jeder irgendwie, egal welche Art von Ausbildung hat, jeder hat genau irgendwie diesen Zugang. Aber bei jedem kommt das eben unterschiedlich, zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Situationen. Das, was wir trainieren mit dieser Selbstverteidigung, ist ja, wie gehen wir mit Sachen um, die auf uns wirken. Und damit wir nicht einfach blindlings in einen Kampfmodus gehen oder blindlings in Flucht oder so, da geht es darum, okay, wie passe ich mich genau an der Stelle an? Und das können wir an jeder Stelle im Alltag ja üben. Vielleicht, also ich kenne es auf jeden Fall für mich, ich gehe davon aus, dass es viele andere auch kennen. Es gibt Situationen, da merke ich sofort, da springe ich emotional eben an und bei anderen, das lässt mich total locker. So, und genau diese Schicht, da fällt etwas, ich komme in eine Situation und ich mache aus der Situation etwas. Und Selbstverteidigung zeigt mir so gesehen eigentlich nur eine sehr stressige und dynamische Beziehungsqualität in dem Moment. Und die Frage ist, wie gehe ich genau da mit dieser Situation um?
Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur erlerne in so einem Kurs und einer Ausbildung, dass ich handlungsfähig bleibe, ne? Dann ist es schon mal ein Schritt. Also, dass ich eben zum Beispiel das mit dem Erstarren genannt, zum Beispiel. Ne? Das Erstarren ist ja manchmal eines der Probleme, gerade bei solchen Akutsituationen, dass ich eben gar nicht weglaufe, obwohl ich vielleicht sogar weglaufen könnte. Aber weil ich ja erstarre, mache ich gar nichts. Und selbst das zu erlernen, also, dass ich zum Beispiel, wenn ich erstarre, dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich ausatmen oder schreien oder so, damit sich dann Spannung löst und ich dann weglaufen kann, dann habe ich schon was gelernt. Also, handlungsfähig bleiben, ne? Also und diese bewusste, dass ich also auch dann weglaufe bewusst, weil ich also dann nicht, du hast irgendwie gesagt, unbewusst weglaufe oder sowas, ne? Dass ich auch, das Weglaufen kann eine bewusste Handlung sein, dass ich dadurch auch klarer bin und nicht irgendwie gegen die Wand laufe irgendwo oder so oder irgendwie in den Verkehr reinrenne oder so, sondern dass ich, wenn ich weglaufe, auch das kann keine kopflose Situation sein, auch das kann eine bewusste Situation sein. Und das ist in alle Richtungen. Ne? Also wir sagen ja immer diese drei Sachen, die Haltung, die durch so eine Übung sich entwickeln kann, wäre, dass ich also natürlich Bedrohung wahrnehmen kann, aber ohne, dass ich mich als Opfer fühle. Also, ne? Also ein Opfergefühl lädt im Grunde auch Übergriffigkeit ein. Aber ein Dominanz rumlaufen, ich bin ja der stärkste Hecht im Teich, lehrt genauso Konflikte ein. Mhm. Ne? Und deswegen sagt man, ist eigentlich die gesündeste und die Augenhöhe und die Haltung, die am besten zur Regulation führt, ist eben, das ist nicht keine neutrale Haltung, das klingt auch komisch, aber das ist, dass ich aber weder eine Opferhaltung noch eine Dominanzhaltung einnehme, sondern eine ich bin stabil und gleichzeitig offen, könnte man sagen. Ich bin stabil, ich stehe, wo ich stehe, bin aber offen für die Kommunikation. Diese Haltung wäre das.
Na, es ist ja total spannend, sich zu fragen, okay, was braucht die Situation gerade, damit es eben nicht eskaliert? Und je beweglicher und flexibler ich bin, also manchmal braucht es eben auch einen schrofferen Ton, weil der andere diese Sprache kann. Ich hatte zum Beispiel in der Bahn saß ich mal jemanden und da hat jemand so richtig doll nervig immer gehustet. Und ich habe ihn einfach nur einmal angeguckt und beim nächsten Mal, als ich dann einfach in die Richtung guckte, weil wir saßen im gleichen Abteil, habe ich gesagt, hast du ein Problem? Und ich so, ja, es stört halt, aber kenne ich. Und ich habe ihn quasi versucht, emotional auf der Ebene abzuholen und mich nicht klein zu machen oder so. Und dann ist gut. Und dann kam er nach der Bahnfahrt kam er vorbei und sagt, ist aber alles gut zwischen uns, oder? Und dann hat sich die Situation auch gelöst, aber war so ein bisschen alkoholisiert vorher auch schon so. Und da, also was braucht die Situation gerade? Und das kann man vorher nicht genau wissen. Man kann es eben üben, man kann es probieren. Und dann finde ich raus, braucht es mehr einen weicheren oder einen härteren Umgang gerade.
Und damit ich das aber üben kann, muss ich auch ein bisschen wissen, wo ich hinüben will. Ne? Wenn ich also nur sagen würde, los, wir üben jetzt, dass wir sozusagen einfach Dominanz hochfahren, das kann ja auch eine Übung sein, dann komme ich damit eben auch nicht weit. Aber das Beispiel, was du gesagt hast, hast du ja offensichtlich beides gemacht. Ne? Du hast eben gezeigt, dass du einen gewissen, im Grunde hast du Selbstrespekt gezeigt, also du respektierst dich, weil dich das stört, hast aber gleichzeitig ihn zugelassen. Und dadurch warst du weder eine Bedrohung noch ein Opfer.
Ja.
Ne? Also um sowas zu trainieren und sowas zu üben, sag ich mal, würde ich sagen, ist einer der wichtigsten Aspekte für so ein Selbstverteidigungstraining. Ne?
Und das wiederum kann man aber nicht in 5 Stunden einfach so vermitteln. Ich glaube, was richtig Tolles ist, du kannst bestimmte Zustände erleben, also Gefühle wahrnehmen. Beispielsweise haben viele Leute selten einen ordentlichen Schlag schon mal gemacht, jemanden mal weggeschoben oder so. Um dieses Erleben davon, was habe ich an Potenzialen in mir, wie kann ich Kraft erzeugen, wie kann ich das umleiten, wie bleibe ich beweglich, aber auch mental, indem ich einfach solche Sachen, mal ganz doof, stumpf einfach mehrfach auch übe, deswegen wird es bekannter, ich reagiere nicht über und ich kann plötzlich gucken, wie kann ich effizienter mit mir selbst und dem anderen umgehen.
Oder einfach, wenn ich zum Beispiel auf meine Grenzen hinweisen will, ne? Dass ich zum Beispiel einfach sage, also dieses berühmte Stopp sagen oder so, ne? Sowas, dass man das übt, sowas sagen zu können, da kann man richtig so Stressübungen machen. Der Trick ist aber, dass man sowas sagt, ohne sozusagen seine eigene Mitte zu verlieren, würden wir sagen. Also ich kann ja durchaus, du sagst im schrofferen Ton sagen, also halt, stopp, hier nicht weiter. Aber das zu machen, ohne dass sozusagen ich dadurch instabil werde. Also diese Balance wieder zwischen, ich kommuniziere, aber ich habe auch eine gewisse Grundstabilität dabei. Und diesen eigenen Respekt zu haben, dass ich meine Position und meine Grenze auch aufzeigen darf und kann. Und das kann man üben. Ne? Und da kann man auch, gibt es auch richtig Übungstechniken, wo man auch einfach das mal laut schreit und sowas. Ne? Ja. Das geht auch so und so, sowas zu schreien. Ne? Das kann mich schwächen, wenn ich das mache, aber ich kann das machen, dass es mich auch stabilisiert.
Und das Gute ist ja auch irgendwie aus unserem Ansatz, wir haben ja, glaube ich, schon oft genug erwähnt, dass wir ja diesen ganzheitlichen Aspekt der daoistischen Lehre so ein bisschen verfolgen in unseren Angeboten, in unseren Kursen. Das heißt, auch wenn wir jetzt Selbstverteidigung trainieren und lehren und auch immer noch für uns selber trainieren, ist es ja etwas, was zum Ziel hat, dass wir etwas in Fluss bringen wollen. Also wir wollen nicht zerstören. Und das ist eben auch ganz wichtig, wie du sagst, warum trainiere ich, wohin trainiere ich, wohin bringt mich das Üben von diesen Methoden, von diesen Übungen. Und wir brauchen einen Ausgleich zwischen sanften und harten. Wir brauchen Dinge, die wichtig sind, die wir geistig, mental verstehen, aber auch körperlich in die Umsetzung bringen können. Und dafür ist eben Selbstverteidigung wichtig, weil dadurch sorgen wir, dass wir keinen Bereich auslassen. Weil Selbstverteidigung, so wie sich die meisten Leute das eben vorstellen, ist ein unangenehmer, überraschender, harter Kontakt. Und wie gehe ich damit um? Und dadurch lerne ich eben, okay, wie funktioniere ich denn sonst so im Alltag? Hat sowas Platz, kann ich damit umgehen oder nicht? Und dazu ist es eben total gut, Schläge, Tritte, Griffe, Distanzen, auch mal an die eigenen konditionellen Grenzen zu kommen, um zu gucken, okay, wie funktioniere ich in diesem Bereich.
Ja, um das eben auch, da sind wir wieder bei diesem Erspüren, ne? Um das auch einfach wahrzunehmen. Und weil wir sagen ja mal aus unserer Sicht heraus, der Mensch ist halt nicht irgendwie ein Körper, wo so ein Geist drin wohnt, sondern wir sagen ja mal, also wir verstehen ja den Körper als sozusagen die relativ stabile Begrenzung unseres Seins sozusagen und der Geist um die sozusagen Beziehungsfähigkeit desselben. Also in anderen Worten, einfach gesagt, wir sind eigentlich der Meinung, dass Geist und Körper eigentlich dasselbe ist, also nur zwei Aspekte sind desselben Ganzen. Und so gesehen, wenn man sich also einer Sache annähern will, wenn ich etwas erlernen will, ist es immer gut, sich in seiner Ganzheit dem auszusetzen, das zu benutzen. Also kann ich also Selbstverteidigung nicht jetzt nur so im Denken machen, also nur durch Einstellungen und irgendwie so rein gedanklich durchführen, sondern diese körperliche Seite bin ja auch ich, ist auch Teil meines Denkens wieder. Und indem ich also fühle, wie sich jemand anfühlt, wie fühlt sich das bei mir an, dadurch bekomme ich emotionale Bewegungen in Gang. Ja? Das ist ja, das weiß man ja auch, ne? Dass wenn ich mich körperlich bewege, bewegen sich meine Emotionen halt. Das kann ich machen und dadurch erlerne ich auch, wie sich bestimmte emotionale Dynamiken verhalten und wie ich dann damit umgehe und wie ich die dann auch stabilisieren kann oder in bestimmte Richtungen lenken kann. Und deswegen ist dieses, ich nenne es jetzt mal so, dieses praktische Training ist genauso entscheidend, wie dass ich die Einstellung und Zielrichtung dabei schule. Ja? Und das beides muss eben zusammenkommen.
Ja, und das adäquate Wahrnehmen und entsprechend Handeln. Ich erinnere mich gerade an den letzten Podcast so ein bisschen, wo es ja auch um die Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse, aber auch das, was gesellschaftlich quasi auch angeboten und gefordert wird. So, jetzt ist es so, dass wenn ich durch die Stadt gehe und vielleicht das Gefühl habe, also mein individuelles Empfinden ist gerade, es fühlt sich doof an, aber der soziale Druck sagt eben, okay, ich muss eben in den Klamotten vielleicht rumlaufen oder habe Kopfhörer drin oder muss jetzt eben unbedingt auch noch bei irgendeinem Spiel, ich kenne kein Jugendspiel gerade, aber ich sag mal so irgendeins, dann noch spielen und sind dadurch dann quasi weg, obwohl sie sich komisch fühlen. Aber sie greifen auf etwas zurück, was quasi am meisten sozial akzeptiert ist oder was sie vielleicht so erleben. Und da dann auch wieder zu lernen, ich finde, das kommt durch so ein Training auch ganz gut hin, da gibt es diese Ablenkung nicht und man kann sich wirklich darauf konzentrieren, was entsteht gerade in diesem Moment und wie möchte ich damit umgehen. Wenn es nicht klappt, kann ich fragen und das neu irgendwie ausprobieren, verbessern oder so.
Ja, man kann das, wenn man jetzt, wir wollten ja auch drüber reden, ne, worauf so ankommt bei so einer Selbstverständnisausbildung. Man kann natürlich alles so und so trainieren. Ne? Ich könnte natürlich auch eine Selbstverteidigungsausbildung irgendwie aufziehen, wo ich die ganze Welt zu potenziellen Gefahren darstelle und trainiere, dass man irgendwie sich hochzüchtet, um der ultimative Kämpfer zu werden, was natürlich nie aufgeht, weil, wie gesagt, ne, einfach diese einfache Regel, dass wenn die Umgebung nicht mitgewinnt, wir sowieso nicht gewinnen. Aber unabhängig davon ist es eben sehr unterschiedlich, wie man sowas machen kann und welche Kräfte man da freisetzt. Und wenn ich zum Beispiel in einer solchen Situation so übe, dass ich zum Beispiel auch die Fähigkeit habe, an einer Gefahrensituation Anschnittpunkte zu sehen. Also, dass ich zum Beispiel sehen kann, dass ich nicht also sofort, will ich sagen, allen das Schlimmste unterstelle. Das ist ja auch so eine Linse, durch die man dann die Welt anguckt. Du, mit dem Beispiel zum Beispiel, du gehst durch die Welt, ne? Mhm. Und wir wollen weder sozusagen blauäugig sein und denken, alles ist Friede vor der Eierkuchen, aber wir wollen auch nicht durch den Selbstverteidigungskurs irgendwie eine Angst trainieren und zu denken, oh Gott, jetzt hinter jeder Ecke hängt eine Gefahr und ich muss jetzt so wie Kato, ne, alles Mögliche sofort, ne?
Ja.
So, also es muss eine Balance, es soll eine Balance ergeben. Du hast eben so schön gesagt, dieses Begriff der Wahrnehmung, ja. Aber diese Wahrnehmung ist ja erstmal neutral. Also nicht Wahrnehmung im Sinne, dass ich überall Gefahren suche, sondern eine Wahrnehmung einfach, dass man mit dem, was dann da ist, weil ich es wahrnehme, dann umgehen kann. So meinen wir das mehr.
Ja.
Ja? Ist das vielleicht verständlicher so rübergekommen?
Und wenn ich so meine Erfahrungen und auch den Austausch und auch die Lektüre irgendwie dazu so ein bisschen angucke, dann gleicht sich relativ vieles, dass es eben wirklich um diese Aufmerksamkeit, also sowohl was mich, aber auch die Situation angeht, das ist so die wichtigste Technik, die man ja auch witzigerweise jederzeit trainieren kann. Die kannst du im Schulunterricht trainieren, die kannst du auf dem Weg zur Bahn, auf Arbeit, zu Hause. Wie sehr bin ich gerade wirklich da, wo ich gerade bin? Oder bin ich in Gedanken schon wieder ganz woanders? Bin ich gerade in irgendeinem Bildschirm halb drin und bekomme eben nicht mehr mit, was um mich herum passiert?
Und ich habe dann immer diese grundsätzlichen Bewegungen, die wir immer sagen, also Trennung und Nichttrennung. So, ne? Und ich kann in jeder Situation, wenn ich sie wahrnehme, sagen, nee, da gehe ich nicht hin, also sozusagen, da gehe ich in Trennung, ich gehe lieber den Weg. Oder ich sage, ich gehe lieber den Weg, ich gehe da hin. Also das heißt, ich muss ein Gefühl bekommen für, wo gehe ich mehr in Beziehung und wo gehe ich aus der Beziehung eben raus. Aber nicht einfach nur, wenn ich rausgehe im Sinne von, dass ich mich dann fühle wie, ich habe jetzt versagt oder so, oder wenn ich da reingehe, dann bin ich irgendwie stark, sondern beides hat eine Stabilität. Also jede Entscheidung muss meiner Grundstabilität, muss das nähren. Und das mache ich damit, ne? dass diese Entscheidung, die ich dann machen kann, diese Trennung oder Nichttrennungsentscheidung, das ergibt dann sich durch diese Wahrnehmung. Das ist dann die Freiheit, die ich habe sozusagen und die Eigenverantwortlichkeit, die sich daraus ergibt.
Und auch ich finde so ein Training, also ich glaube, wir könnten noch ewig noch weiter erzählen, aber eine Sache, die mir jetzt auf jeden Fall noch in den Kopf kommt, ist die realistische Umsetzung von bestimmten Techniken. Also wie oft wird in irgendwelchen Filmen oder Spielen dargestellt, wie toll man doch gegenüber Schwert, Stock, Messerangriffen so umgehen kann. Aber die Realität zeigt, und auch zum Glück gibt es da viele, die das auch so wieder transportieren, einen Messerangriff möchtest du auf jeden Fall umgehen. Du kommst dann nicht irgendwie, das merke ich in den Kinderkursen, dass die dann gerne damit rumspielen. Das kann ich total verstehen, habe ich auch gemacht und mache ich auch gerne. Aber die Einstellung dazu, ich weiß, mit Messer möchtest du dich beispielsweise nicht anlegen. Da kannst du noch wie erfahren sein, du kannst es 10.000 Mal geübt haben. Sowas als ein Beispiel. Ich habe auch gesehen, wenn dann so Messerangriffe oder Stockangriffe kommen, was es da für YouTube-Videos gibt, dann kommt ein Stockangriff und du machst dann so eine Fünfer-, Sechser-Kombination, hast den entwaffnet und legst dann da drauf. Aber was die meisten dann nicht sehen, ist, dass der Stockangreifer ja auch noch etwas macht, weitermacht. Und so wird das so ein bisschen verzerrt, was eben wirklich real funktioniert und was nicht funktioniert. Und was für mich, was es bedeutet, für mich ist es so ein bisschen Wertschätzung. Okay, wow, Film ist nicht real, YouTube-Videos sind nicht real, es ist so viel Verzerrung da. So ein Training hilft mir dabei, eine reale, eigene Lösung finden zu können.
Und das, wie du das sagst, wenn zum Beispiel, wenn ich mich also beschäftige mit Selbstverteidigung und dann auch mich mal mit dem Messer beschäftige, dann sollte er eben bei rauskommen und sage, das vermeide ich dann lieber eher in einer Sekunde.
Genau.
Das ist genau der Punkt. Das kommt ja dann raus. Und wenn ich mich damit nie beschäftige, dann könnte ich vielleicht denken, oh, da könnte ich ja jetzt ja die und jene gelernte Verteidigung machen. Aber das ist genau der Realismus-Aspekt, den man dann dabei auch erlernen soll, um zu wissen, es ist überhaupt keine Schwäche, wenn ich jetzt da einfach weglaufe oder so. Das ist das Weglaufen. Ist ja nie eine Schwäche in dem Sinne, sondern wenn es nicht dieses Kopflose ist, sondern das ist auch Verantwortung. Ne? Also man denkt immer, weglaufen ist keine Verantwortung nehmen, aber es gibt natürlich Situationen, wo ich, aus denen ich in den Ansprüchen weglaufe und dann die Verantwortung vermeide. Aber in solchen Situationen ist vielleicht weglaufen genau die Verantwortung übernehmen, die ich übernehmen muss.
Es geht ja auch wieder um dieses gewohnheitsbedingte Handeln im Alltag. Wenn ich vor allem und jedem immer weglaufe, es ist ja ein Muster, was irgendwie aber darum geht es ja gerade nicht, es geht um so Spitzensituationen.
Genau.
Und wenn ich da bewusst irgendwie noch rankomme und da dann auch weglaufen sehe, dann ist es eine der besten Techniken, die es gibt.
Ja, und verantwortungsvoll.
Ganz genau.
Das ist in ganz vielen Situationen so, dass wenn so ein Ego kommt, dass ich denke, ich muss jetzt irgendwie beweisen, dass ich irgendwie, weiß ich was, besonders irgendwas bin, das ist schon verkehrt eigentlich, weil den Drang zu haben, mich beweisen zu wollen, dass ich irgendwie besser bin, das ist ja eigentlich die Schwäche.
Ja.
Die, dass ich weggehen kann und sage, wenn der mich jetzt komisch angesprochen hat oder so, dass ich einfach trotzdem weggehe, ohne das Gefühl zu haben, ich verliere mein Gesicht. Das ist ja die eigentliche Stärke. Und das muss man in so einem Unterricht auch beibringen oder als Vorbildlehrer auch ausstrahlen können, dass die Leute, die das lernen, nicht denken, oh, ich bin nur dann erfolgreich, wenn ich sozusagen diese Dominanz erlange, sondern
wenn ich immer besser bin.
Genau.
Ja.
Genau. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass man das als Lehrer, so einen Kurs, oder dass man das so in so einem Kurs wiederfindet, dass ich diese Ego-Problematik, mich irgendwie hervorzuheben oder mich über jemanden hinwegzusetzen oder irgendwie besser zu sein, wie du es gerade gesagt hast, dass das überhaupt nicht not tut, sondern dass die wirkliche Stärke ja genau darin besteht, die Situation so anzunehmen und dann einfach auch wegzugehen zu können.
Und da vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung, was ja auch Kampfkunst bedeutet, wenn wir uns die chinesischen Schriftzeichen angucken, und wir sind ja sehr nah dran an diesem chinesischen Grundgedanken davon, dann ist Wu, was man oft mit Kampf übersetzt, aber das Zeichen Wu setzt sich aus zwei Schriftzeichen zusammen, das heißt eigentlich die Lanze brechen, den Kampf beenden, und Shu ist dann eben die Kunst, also die Kunst, den Kampf zu beenden. Also das heißt nicht, indem ich einen Kampf vermeide, also permanent weglaufe oder so, sondern dafür sorge, dass ein bestmöglicher Ausgang aus diesem Konflikt heraus entsteht, ohne den anderen zu zerstören, was dann Folgeproblematiken ergibt, oder mich aber auch komplett in Unterstatus zu bringen.
Und das ist ja auch diese Sache mit dem Maß wieder, ne? Wenn du das beachtest, dann ergibt sich auch, selbst wenn du dann nicht wegläufst, sondern gibt es auch Situationen, wo du dann auch was machen musst, es gibt ja auch die Situation, dass auch das dann wieder ein Maß hat, ne? Es gibt ja ich weiß nicht, ob es schon mal im Rahmen des Podcasts schon mal gemacht haben, aber es gibt diese berühmte Situation, die habe ich schon mal im Kurs irgendwann erzählt. Es gab in den 90ern, gab es mal ein Angebot von einer Wing Chun Gruppe. Die haben irgendwie angeboten, dass sie die Gerichtsdiener ausbilden in wegen Zungen. Mhm. Und da hat ein Richter hat dann gesagt, naja, was habt ihr denn anzubieten, was jetzt unsere Gerichtsdiener, die eher so Ringer, so Ringtechniken lernen, was ihr besser machen könntet. Und da haben diese Wing Chun-Leute gesagt, ne, das sage ich jetzt ohne jetzt allen Wing Chun-Leuten auf die Füße treten zu wollen, das war jetzt nur so eine Situation, deswegen sage ich auch, es war eine bestimmte Wing Chun-Gruppe. Jeweils haben die dann gezeigt, dass sie effizienter so einem Störenfried in so einer Situation die Nase platthauen könnten und dass das viel besser und schneller geht, als was diese anderen bisher konnten, diese Ringer ausgebildeten Gerichtsdiener. Und dann hat dann der Richter gesagt, ja, ihr habt mir gerade gezeigt, dass wir euch nicht brauchen können für die Ausbildung. Da hat er gesagt, wieso? Aber wir waren noch schneller und effizienter und wir haben den viel schneller ausgeschaltet, den Bösewicht. Und dann sagt er, ja, aber wisst ihr was? Wir, unsere Gerichtsdiener hier, die haben eine Verantwortung für die Menschen, die da vor Gericht stehen. Die können sie einfach, das, deren Aufgabe ist nicht, die einfach möglichst auszuschalten, wenn sie sich daneben benehmen, sondern müssen sie so kontrollieren, dass sie auch die Augenhöhe haben, die Verantwortung für deren Gesundheit zu behalten. Das geht zum Beispiel Polizisten so auch. Ein Polizist kann nicht einfach eine Technik lernen, die jedem, der irgendwie bei drei nicht auf der Leiter ist, irgendwie den die Nasenrücken ins Gehirn stößt. Sondern
ja, da kann doch nicht seine Pistole jedes Mal ziehen, wenn richtig. Da irgendjemand falsch fährt oder so.
Genau. Also deswegen ist diese Selbstverteidigung hat immer eine Verantwortungsseite. Und das ist ganz am Anfang, was ich auch lernen muss, wenn ich mich damit beschäftige. Sonst gehe ich total am Ziel vorbei.
Weil Konsequenzen gehen in zwei Richtungen. Einmal dann durch den Partner, Gegner durch, aber dann natürlich auch auf mich zurück. Also was werde ich für ein Mensch, der jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, genau so reagiert, wenn dann meine Faust jedes Mal relativ schnell irgendwo landet.
Ja, ich schade nicht nur den anderen, sondern ich schade mir auch, indem ich mich am Ende emotional kaputt mache. Ne?
Ja.
Aber ich fand diese Geschichte mit diesen Gerichtsdienern so treffen. Ja. Das war so eine richtige schöne Sache, und ich fand das ganz toll, wie der, also logisch hat er da so reagiert, dieser Richter, aber das war ja so offensichtlich, klar eigentlich. Ne? Aber dann kann man das gut erklären, wie Verteidigung und Selbstverteidigung was auch mit Verantwortung zu tun hat.
Es braucht also immer so eine Art Grundverständnis, Grundphilosophie, ohne das jetzt super groß zu machen, worauf fußt dieses Techniksystem, was ich dann dort erlerne. Und das ist nicht mal pauschal, das hast du richtig gesagt, ich würde es auch nochmal unterstreichen, das hat kein Stil, ist pauschal in eine Richtung, sondern es hängt natürlich immer vom Verständnis, von dem Lehrer, irgendwie auch von der Zeit vielleicht und von der Gruppe, wo die herkommen, so ab, was sie damit bezwecken wollen. Und das für diesen Kontext ist es vielleicht sogar super sinnvoll, aber in einem anderen Kontext dann eben wiederum nicht.
Ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil das die ganze, sag mal, Internet ist ja voll von solchen Vergleichen, ne? Welche Technik ist besser, welcher Stil ist der beste, den man lernen sollte für Selbstverteidigung und dann kann man sich doch total hochsteigern, was besser ist. Aber du hast es eigentlich gerade gesagt, es ist einmal der Kontext, ne? Ich kann das nicht vergleichen, also eine Kriegstechnik ist ganz anders, als wenn ich irgendwo, also Kontext ist ganz entscheidend. Aber dann gibt es noch einen anderen Punkt, den wir vielleicht auch noch sagen wollen.
Darf ich noch kurz dazwischen, Gretchen, merkst du das? Weil noch genau, um das noch einmal zu untermauern, was du gerade gesagt hast. Es gab eine Zeit lang, wo Kampfsportler gegen Spezialeinheiten so einen Austausch gemacht haben. Und dann war eine große Empörung, warum die Spezialeinheiten schlechter sind, also die ja auch wirklich viel trainieren, weil der Kontext ein anderer ist. Wenn Spezialeinheiten für eine Situation trainieren, ist das eben eine ganz andere Situation als Kampfsportler, die in diesem relativ festen Regelwerk eben unterwegs sind. Und da kann man jetzt nicht sagen, wer ist besser, weil es kommt auf den Kontext an.
Total unfair, sowas so zu vergleichen, ja, genau. Ja, ja. Ja, genau. Und der andere Punkt, den wir noch machen wollten, war ja der, was ich auch ganz wichtig finde, vielleicht zum Schluss, es gibt ja diese viel Diskussion mit diesen vielen Stilen und deswegen wollten wir vielleicht nochmal unterstreichen, am Ende könnte ich jetzt zum Beispiel einfach Boxen trainieren mit der entsprechenden Verantwortung, was wir als jetzt angesprochen haben. Oder ich könnte Taekwondo trainieren oder Judo oder irgendeine Kampfkunst. Und alles könnte dann eigentlich das erfüllen, was Sie gerade gesagt haben, weil es ja nicht um die Technik geht und um die Effizienz. Es geht am Ende geht es ja einerseits um die Haltung und emotionale Dynamik, die da entsteht. Und zum anderen, wenn wir jetzt technisch bleiben wollen, geht es bei der Technik darum, dass ich durch das Üben der Technik lerne, diese dann an alle möglichen Situationen anzupassen. Ne, jetzt haben wir wieder diese alte Kung-Fu-Geschichte. Ich sage es ja gleich nochmal ganz in Kürze nur. Ne? Also Meister, sollte ich lieber das Kung-Fu der 128 Techniken lernen oder das Kung-Fu der 36 Techniken? Und dann versucht natürlich der Meister im Studio zu erklären, dass es nicht auf die Menge der Techniken ankommt, sondern wie gut ich die kann und wie gut ich die flexibel anpassen kann auf alles. Es gab mal diesen Spruch, dass einer gesagt hat, es könnte auch ein Bauer mit einer Schaufel am Ende eine tolle Selbstverteidigung machen, wenn er seine Schaufel gut anwenden kann.
Und das ist ja, was so schön in den Film Kung-Fu-Videos oder Filmen gezeigt wird. Ich denke da gerade an den einen Film mit Jackie Chan, wo er da Koch ist oder so und dann als Koch eben genau das, was er gelernt hat, anwenden kann, um auch zu kämpfen oder sich verteidigen zu können.
Anpassung, ne? Also keine Angst haben, dass man irgendwie im falschen Stil trainiert. Man kann jeden Stil so richtig trainieren, dass ich den anpassen kann und die entsprechende Haltung daraus gewinne. Deswegen brauchen wir sich nicht streiten, ob ich jetzt Boxen besser ist als Judo oder so in dem Moment.
Und was wir eben so oft sagen, am Ende muss es eben sein, das, was ich dort rausziehe, was ich lerne, das muss ich wirklich selbst verantworten können. Und wenn das, was wir gerade sagen, eben genau Ausdruck dieser Verantwortung von uns selbst an unseren Stil, an unsere Lehre irgendwie ist, dann können wir das eben auch verantworten, wie schon gesagt, was wir eben unterrichten. Aber wenn man jetzt eben, egal welchen anderen Stil trainiert, dann braucht es nicht quasi unseren Faustschlag, unseren Tritt. Und damit kommen wir vielleicht zu unserem Abschluss. Und das Erste haben wir jetzt schon so oft gesagt, ich sag's trotzdem, damit es eine schöne
fließende. Diese drei Punkte nochmal, ne?
Genau. Am Anfang steht die Praxis. Es braucht auf jeden Fall einen Technikpool. Irgendwoher muss es kommen. Aikido, Judo, Iaido, es ist komplett egal. Es braucht diesen technischen Grundsatz. Wenn wir von Selbstverteidigung, das heißt Verteidigungstechniken brauchen, es braucht irgendwo einen Pool.
Wir brauchen eine Technik. Genau. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Diese Technik müssen wir anpassen können. Anpassen können, individuell anpassen können an uns und an die Situation.
Beide Sachen sind super wichtig. Also total richtig. Wie groß, wie klein, wie müde, wie ausgeschlafen. Ich muss es authentisch machen können, könnte man sagen. Und eben situationsadäquat.
Und der dritte Punkt ist, alles braucht dann den Rahmen einer emotionalen Reife, die dabei entstehen muss, einer Beziehungsfähigkeit. Und wir können ja das Wort mal sagen, also klassisch sagt man ja eine gewisse Weisheit. Ne?
Die entsteht genau daraus. Ne?
Genau. Und das zusammen macht es dann gut.
Ja.
Ne? Technik, individuelle Anpassungsfähigkeit und Weisheit.
Ja. Das sind die Sachen, die durch ein gutes Selbstverteidigungstraining angestoßen werden sollen, bereichert werden sollen und was dann natürlich total den Übertrag auf unsere Lebensqualität, auf unseren Alltag, auf unser persönliches Miteinander auch dann, was da abfärben kann.
Und wenn man sich jetzt zum Beispiel interessiert für einen Kurs und ist jetzt irgendwo anders und kann jetzt nicht Felix-Kurs mitmachen in Rostock, kann man das aber auch so dann anschauen sich. Wenn man irgendwo hingeht und guckt sich einen Kurs an, könnte man überlegen, bietet das das? Bietet es eine solide Technik? Bietet es die Möglichkeit, diese Technik auch individuell auf mich anzupassen und auf die Situation anzupassen oder bleibt es in so einer Blase und zielt das gesamte System eben am Ende ab auf eine echte, wirkliche emotionale Reife, auf eine emotionale Kommunikationsfähigkeit, was wir eben gesagt haben, auf diese eigentliche Beziehungsfähigkeit und Weisheit oder zielt es also nur auf ein bestimmtes Ziel ab?
Ja.
Das kann jeder prüfen.
Und das ist wieder so allgemein, dass es nichts ausschließt. Und dann kann man jetzt eben genau unterwegs sein und guckt sich die Schule an, die Schule an, die Schule an. Und im besten Falle fragt man dann auch nochmal oder macht eine Probestunde, testet das mal aus, um das für sich rauszufinden.
Und da sind wir wieder dabei, dass man auch seinem eigenen Gefühl trauen darf und muss. Und wenn ich also hingehe und habe das Gefühl, das fühlt sich für mich nicht stimmig an oder ich fühle mich da nicht wohl, dann traue ich dem auch. Und sag mir nicht nur einfach, oh, weil ich ja so ein Laie bin, wird das schon alles richtig sein, wenn die mir sagen, es muss so und so sein. Also das ist auch wieder da fängt das ja schon an. Also selbst in der Auswahl einer Ausbildung oder eines Kurses fängt diese Augenhöhe, von der wir dann reden, wo wir hinwollen, da fängt das schon an. Okay.
Ja, ich glaube, damit haben wir wirklich wieder eine gute, guten Impuls gegeben, sich Selbstverteidigung vielleicht zuzuwenden, vielleicht auch ein bisschen zu motivieren. Dass es eben etwas ist, was nicht, also was, wir wollen ja niemanden zu Gewalt anstiften dadurch, nicht gewalttätiger sein als jemand anderes, sondern es ist ja eigentlich um ein gesundes, harmonisches, selbstverantwortliches Leben geht es am Ende ja wieder mal.
Und so gesehen ist es auch für jedes Alter wieder gut. Ne? Man darf auch nicht das Bild haben, dass ich jetzt nur, wenn ich irgendwie jung und fit bin, kann ich sowas üben, sondern das gerade nicht. Das ist für jeden Menschen interessant. Das kann jeder üben, weil es einfach, wie gesagt, mindestens diese Sache bringt, sich besser zu spüren, seine Möglichkeiten besser zu entdecken, seine seine Beziehungsfähigkeit zu entwickeln, seine
Handlungsfähigkeit, hast du vorhin auch gesagt.
Handlungsfähigkeit. Das reicht das schon. Und das dann kann es schon Spaß machen. Wenn ich, wie gesagt, wenn auch der Lehrer oder die Lehrerin das auch so vermitteln kann, dann wird auch jeder mitgenommen. Und das nicht, wenn es nicht darum geht, dass nur ne, härter, schneller und härter oder so.
Ja.
Okay, schön. Hast du noch einen Ausblick, Felix? Hast du noch?
Das ist ja die Steilvorlage dafür, dass, falls jemand jetzt einen Selbstverteidigungskurs machen möchte, am 8.3. bei uns in Rostock gern eingeladen ist, da mitzumachen. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch Einzeltraining, da haben wir es auch schon viel gemacht. Aber das vielleicht nur so an der Stelle. Wir bieten dann natürlich genau das an, aber wollen nicht sagen, dass es zwangsläufig besser ist als alles andere. Aber das ist zufällig jetzt das, was in der nächsten Zeit, also im März, bei uns ansteht.
Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es geht ja gar nicht um besser, aber wenn du den anbietest, dann bietest du den ja an, weil du den für das hältst, was du für gut hast. Und das ist auch gut so, ne? Weil wir wollen ja das auch so machen, dass wir das aus unserem besten Wissen und Gewissen hinkriegen. Mhm. Und da stehen wir auch total hinter, ne? Und deswegen, und ich würde da jetzt auch dann sagen, ne, wenn dann den, klar, weil ich, wenn ich andere kennen würde, die ich gut finde, würde ich die auch empfehlen, klar.
Ja,
ja, was haben wir sonst noch? Es ist ja dann, haben wir dann Februar sozusagen, dann ist ja, genau, März ist ja noch ein bisschen hin, das schafft man dann noch. Wir haben natürlich weiterhin unsere Online-Ausbildung, die sich auch immer entwickeln. Könnt ihr mal reingucken auf daoacademy.de, was es für neue Kurse da gibt inzwischen. Da kommen ja ab und zu immer mal relativ regelmäßig neue kleine Kurse dazu, also auch für Einzelkurse, die nur vielleicht nur eine Stunde oder zwei Stunden gehen. Und natürlich unsere größeren Ausbildungen, die da drin sind, für jedermann, als auch für Therapeuten. Und einfach mal gucken und reingucken auf die Seite, ob da euch was interessiert.
Ich habe auch gehört, dass du vielleicht an der Website selbst noch ein bisschen auch feilst und da noch ein paar, ich habe mal den Gedanken gehört, ich weiß nicht, wie aktuell der gerade ist, aber du hast mal über einen Blog nachgedacht.
Dass der hat schon gestartet.
Kommt. Oh.
Der hat, du, interessant, ich habe das völlig vergessen. Der hat vorgestern, gibt es einen neuen Reiter jetzt, Blog. Und da werden jetzt nach und nach Themen erscheinen und das erste Thema steht schon drin. Das ist auch für jeden zugänglich und das ist so ein kleines Ding, was sich da jetzt entstehen soll nach und nach. Eine kleine Bibliothek so an interessanten Themen.
Ja, ansonsten schön. Bei uns noch das Kung-Fu-Camp, noch kurz erwähnt, im April, kurz vor Ostern, 5 Tage lang in der Mecklenburger Seenplatte mit Zelten, mit den verschiedensten Kung-Fu-Aspekten. Da kommt auch ein bisschen Selbstverteidigung vor, es kommen so ein bisschen innere Techniken, es kommt das ganze Thema ist im Zeichen der Schlange, wo wir Qigong und Kung-Fu dahingehend ausrichten. Ein sehr ganzheitliches Angebot. Ja, also wer da Lust hat, ein bisschen tiefer noch einzutauchen, ist da vielleicht genau richtig.
Prima. Dann sagen wir schönen Dank wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sind auch immer gespannt auf Themenvorschläge. Und bis bald. Und tschüss.
Tschüss, bis bald.